Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch,
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtisch ab.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist natürlich wie immer mein Kompagnon Kuba. Schön, dass du da bist.
Moin Nico.
Wir müssen mal kurz eine Sache vorweg klären, denn wir haben natürlich auch einen Gast heute dabei, mit dem wir gleich kommen. Ihr wisst es ja eh schon, wenn ihr gelesen habt, aber ich mache trotzdem Intro gleich noch ein bisschen schicker. Aber du warst auf einem Festival, das heißt, du hast so Dinge erlebt mit Bühnen und Menschen und so. Kannst du kurz zusammenfassen, wie dieses Erlebnis für dich war?
Ja, komplett verrückt, würde ich sagen. Also waren 2500 Leute auf dem Festival, was ja eigentlich sehr, sehr wenig ist, aber wann hast du zuletzt mal 2000 Menschen auf einem Platz gesehen? Ich dachte am Anfang auch, dass es so ein bisschen surreal wird, auf einmal irgendwie wieder laute Musik zu hören und überall Menschen um einen rum. War am Anfang auch ein bisschen komisch, aber so nach 5 bis 10 Minuten war eigentlich alles wieder wie gehabt. Und auch wenn es meiner Meinung nach nicht das beste Festival war, auf dem ich war, hatte ich aufgrund einer sehr coolen Crew die Zeit meines Lebens. Aber ich bin natürlich auch ein bisschen fertig.
Das ist aber ein bisschen so, wie wenn du lange Zeit nicht, dann nimmst du auch das mittelgute Essen, sagst du, das schmeckt trotzdem überragend in der Sekunde, ne?
Ja, sehr gute Metapher auf jeden Fall.
Ja, genau. Jetzt haben wir einen Gast heute, der wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr schon, aber bestimmt liebend gerne sehr oft auf diesen Bühnen stehen würde, demnächst wieder, vor denen du den Moshpit quasi angezählt hast. Wir finden es mal heraus. Roger Reckless ist bei uns. Hi, grüß dich.
Hey, what up? Freut mich, dass ich da sein darf. Und ja, ich will sehr, sehr gerne wieder auf diese Bühnen zurück. Ich durfte schon ein Konzert spielen, was sehr weird war, weil es vor sitzendem Publikum war und die Leute sehr, sehr weit weg waren. Aber so irgendwie hat es schon auch Spaß gemacht.
Und wir waren beide genau zusammen bei so einem Streaming-Ding, wo zumindest auch ein paar Leute dabei waren, wo es sich wieder so ein bisschen so angefühlt hat, auf dem Hausboot von Olli.
Genau, tatsächlich hat sich auf dem Hausboot das erste Mal so ein bisschen fast wie live angefühlt, weil eben echte Menschen da waren und weil so ein bisschen Reaktion kam. Und sonst, wenn du vor deinem Rechner oder deinem Handy oder was auch immer sitzt und so ein Stream-Konzert oder ein Freestyle machst und dann ist es aus und dann ist so diese Stille nach dem Sound ist so... Ja, die kann so erdrückend sein und das war so schön, das da zum ersten Mal wieder mit Feedback zu haben. Und da freue ich mich auch drauf, wenn das öfter und vermehrt passiert.
Ja, definitiv. Ich bin auch gespannt, wie sich das über die nächsten Monate entwickeln wird. Darüber werden wir an anderer Stelle aber reden, denn eigentlich hatten wir heute noch eine vierte Person im Bunde. Unique sollte eigentlich mit dabei sein. Die hat leider kurzfristig aus privaten Gründen abgesagt, was sehr schade ist. Aber das holen wir auf jeden Fall nach. So viel ist schon mal sicher. Das heißt, du musst dich uns heute alleine stellen oder umgekehrt, wir uns dir, wie auch immer.
Es ist ein Stammtisch, da hocken wir einfach zusammen.
Ich
stelle mich niemandem, ich setze mich.
Und das freut mich, dass du es genauso wahrnimmst. Getränk in der Hand habe ich schon, wir können theoretisch auch loslegen. Und genau das, ja, sehr gut. Und genau das werden wir nämlich heute auch alle gemeinsam machen. Wir haben ja so verschiedene Dinge, die wir hier immer machen. Ihr sollt als Gäste Themen mitbringen. Wir haben aber auch so eine kleine Leitfrage der Woche, die wir mitnehmen. Und die will ich diese Woche mal vorwegziehen, weil sie so ein kleines bisschen vielleicht wie eine schöne Klammer ist für vieles, worüber wir danach auch reden können. Kuba, was hast du mitgebracht?
Die Frage der Woche lautet, wie hat Hip-Hop deine Identität geprägt, Roger?
Kannst du das gleich schon direkt beantworten, so im Schnellsatz?
Mit einem Satz?
Ja, oder von mir ist auch länger, aber so den ersten Impuls schon geben, weil wir haben uns natürlich was dabei gedacht.
Ja, also ganz ehrlich, ohne Hip-Hop hätte ich fast nichts in meinem Leben so getan, wie ich es getan habe. Also ich hätte wahrscheinlich nicht eine höhere Bildung angestrebt. Und ich hätte wahrscheinlich auch nicht eine gesunde oder ja halbwegs gesunde schwarze Identität entwickeln können als Heranwachsender, weil ich als einziger Schwarzer auf einem oberbayerischen, ich will nicht sagen Dorf, aber so einen kleinen Ort halt, da wäre ich, glaube ich, dran zerbrochen, wenn nicht Hip-Hop da gewesen wäre und mir eine Möglichkeit gegeben hätte, nicht nur meine Identität zu entwickeln und auch Vorbilder zu sehen, die irgendwie mir ähnlich sind, sondern vor allem auch was tun zu können, ohne dass ich irgendwas dazu brauche. Ich brauche kein Geld zum Texte schreiben, ich brauche kein Geld zum Scratchen mit meinen alten Platten, ich brauche kein Geld für zum Malen, weil wir die Dosen klauen so. Also das da bin ich, ich wäre definitiv, also so ganz billig gesagt so, es wäre heute nicht wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war.
Oh ja, ich liebe es, wenn man mit alten 90er-Jahre-Hip-Hop-Zitaten loslegen kann, für die meisten nicht. Kuba weiß gar nicht, wo das herkommt wahrscheinlich.
Oh, den Song kann ich euch nicht nennen.
Nee, boah. Siehst du, das ist total lustig.
Nee, ich werde es auch lieber lassen, sonst wird es noch peinlicher.
Aber du hast ja schon den kleinen Ort so mit auch betont, weil das macht's ja noch bei dir dann vom Cocktail her sogar noch ein bisschen lustiger in Anführungsstrichen, weil du ja noch mehr Ebenen der multikulturellen Kontroversen erlebt hast, die vielleicht sich im Urbayern noch anders ausleben. So.
Ja, total. Also vor allem hat natürlich auch so diese Hip-Hop-Kultur, wie die sich auch den Weg von der Stadt aufs Land gebahnt hat, das ist natürlich auch da ganz anders gelebt. Sowohl in der Stadt, wo egal ob in Hamburg oder in Berlin oder so, oder selbst in München in der Stadt, wo Hip-Hop schon cool war, so, war das auf dem Stadt, war es immer noch der Trottel. Weißt du, also wir waren die uncoolsten Dudes, weil wir halt Hip-Hop gemacht haben, aber gerade das hat irgendwie so dazu geführt, dass wir so das Gefühl hatten, hey, wir sind so, wir haben aber unser eigenes so. Und ich glaube, dass das, gerade weil ich als schwarzes Kind einer weißen, alleinerziehenden Mutter in einem kleinen Ort in Bayern groß geworden, so, du hast da nicht viel, was an deiner Seite steht so. Und wenn du quasi sowas wie diese Hip-Hop-Kultur halt hast oder diese Thematiken, die in der Hip-Hop-Kultur wichtig sind, wenn du die hast und teilen kannst mit einem kleinen Kreis an Menschen, der das genauso versteht wie du und dadurch dann auch so ein bisschen mehr so an deiner Seite ist, in deiner Außenseiterposition, das hat unglaublich viel gebracht und auch gemacht mit meiner Identitätsarbeit. So.
Ich finde es immer noch auch so schön und spannend, wie Hip-Hop halt selbst mich, ne, immer wieder mit Leuten in Verbindung bringt und egal wo ich bin, die dann am Ende über den kleinsten gemeinsamen Nenner sich auf etwas einigen können und damit man auch gleich ein ganz anderes, es ist Zusammenhalt, dann doch auch Identitätsgefühl so schaffen kann. So.
Voll, voll. Und du hast auch, also ich meine, wenn ich mir überlege, also ganz ehrlich, so durch Hip-Hop habe ich relativ früh gecheckt, wie wichtig Reisen ist, so. Also ja, wie toll es ist, rumzufahren und sich so dorthin zu fahren, wo das jetzt stattfindet, so. Und das war ja bei ganz vielen Leuten überhaupt nicht das Ding, so. Die sind nicht in Deutschland rumgefahren oder in der Schweiz oder so, um an irgendwelche Orte zu gehen, um dann eine Hip-Hop-Party zu besuchen, weil das halt auf deren Ding nicht war. Aber die sind in die Dorfdisco gegangen und cool und in Urlaub gefahren, so. Und wir sind halt mit dem Zug nach Basel gefahren ins Sommercasino und haben irgendwie in der Nacht noch auf dem Bahnhof gepennt und waren dann um 6 Uhr in der Früh an der Location und so, niemand war da, außer die DJs, die am Abend aufgelegt haben, weil die da gepennt haben. Und das war das Größte. So, ich habe da so viel Spaß erfahren und so viel Positives mitnehmen können, so auch in dieser, dass quasi das, was wir in unserem kleinen Ort haben und erleben, so, und das, was ich auch in meinem eigenen Geist und Herz so feier an dieser Kultur, dass das überall in ganz, weißt du, überall ist es und man kann dorthin fahren zu diesen Orten, wo das gerade passiert und sich mit den Leuten austauschen, und das fand ich tatsächlich, das fand ich krass, also das ist so ein bisschen, das hat mir damals einfach so ein Gefühl gegeben, auch, ja, sag ich, wie es ist, so Teil von etwas zu sein, so. Und das, wenn du als erstes Mal, also wenn du, ne, als ich sag's nochmal, als schwarzer Junge in Bayern aufwächst, so, dann bist du Teil von nix. So, du kannst Bayerisch sprechen, wie du willst, du kannst sozialisiert sein, so wie alle anderen Kids, alles genauso machen, aber du wirst nie Teil davon sein, zu 100%, weil sie immer, und mit nie, das sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen, damals fühlte es sich an wie nie. Heute würde ich sagen, ist die Möglichkeit größer, dass es vielleicht für ein paar so wird, dass sich das dahin entwickelt, dass man doch Teil davon sein kann. So. Aber am Ende des Tages bestimmt man es dann doch selber. Also ich war da das erste Mal Teil von Hip-Hop und dadurch, dass ich Teil von dem war, konnte ich dann später sagen so, ich bin ein Bayer, egal was ihr sagt oder was ihr gerne hättet, dass ein Bayer ist oder wie ein Bayer ausschaut, so ich bin's, fuck you. So. Und diese Attitude habe ich halt auch von Hip-Hop bekommen. So. Und deswegen hat es so auf allen Ebenen meiner Identitätsfindung und Identitätsarbeit auf jeden Fall richtig, richtig große Rolle gespielt. So.
Wann hattest du denn deinen ersten Bezugspunkt zu Hip-Hop? Wann war das?
Irgendwann, also Hip-Hop, also ich hatte als erstes Mal den Bezug zu Rap-Musik. So. Und das kam so in den 80ern, so späte 80er, so 88, 89 oder so, weil meine Mom halt so Mixtapes hatte von einem Club, wo halt viel Rap aufgelegt wurde und ich habe mir die Mixtapes immer angehört und Mickey Mouse gelesen und fand das halt immer voll cool. Da waren so, LL Cool J, I Need Love und Salt and Pepper Sachen waren mit drauf und aber auch halt so 80s Pop Songs, so I Need You, da 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 da, you're the one I want und lauter so Stuff und ich so, ne, Mickey Mouse Heftchen am Lesen und irgendwann habe ich, weiß ich tatsächlich nicht mehr, wann es war. Da hat mir meine Mutter ist Grundschullehrerin und Grund- und Hauptschullehrerin gewesen. Und ein junger Kollege von ihr, ich war ab und zu mal mit dabei bei ihr in der Schule, wenn ich halt früher aus hatte oder so. Und der hat das irgendwie mitbekommen, weil ich halt immer diese Tapes gehört habe von meiner Mom. Du magst Rap. Und ich war so, hä? Was mag ich? Ja, so, hab ich was Gutes, das könnte dir gut gefallen, so. Public Enemy. Und dann hat er mir so eine Public Enemy Kassette gegeben und da war ich so, okay, wow, da ist einiges mehr los als I Need Love, so, da geht auf jeden Fall mehr ab und ich verstehe halt nichts, ne, und so ging das dann so Stück für Stück weiter. Ich habe dann immer von den älteren Brüdern oder von älteren Jungs im Block so eine Stufe mehr Rap oder eine Stufe mehr Hip-Hop bekommen, so. Dann das nächste war dann Ice-T Home Invasion, da war ich dann auch schon, ich weiß nicht, wann die rauskam, aber so alt war ich dann 90. noch nicht. 90, genau. Dann war ich 9, so, ne, und hab die reingeschoben und dann geht es los. Also bei dieser Platte ist das Intro einfach nur eine Aufzählung von Schimpfwörtern, indem er sagt so, if you are offended by words like shit, bitch, fuck, dick, bla 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 bla. Und ich höre das so und dann sagt er halt auch das N-Wort so und ich höre das alles und bin so, wow, und mach wirklich geschockt die Stereoanlage aus und tue die CD raus und sag so, boah, der Roland, der Wichser, der hat mir so eine Rassisten-CD gegeben. So, ich war echt so, das war für mich total krass und dann habe ich das Cover angeguckt und das ist ja alles gezeichnet. Und man checkt nicht so, dass Ice-T ein Schwarzer ist, weil der ist ja auch super light-skinned so. Und ich war echt so, fuck, was hat mir der Typ hier für eine Mucke gegeben? So.
Warst du richtig sauer?
Ich war sauer, ich war aber auch vor allem so verstört. So, warum gibt er mir das so? Was soll das? Und du konntest ja damals nicht, es klingt wie der Opa, der aus dem Krieg erzählt, aber
so. Der ist auch schon lange her, so ist ja nicht.
Ja, und so, wir hatten ja nichts. Wir haben auf jeden Fall kein Internet gehabt, so. Ich konnte nicht Ice-T googeln und dann sehen, ah, okay, das ist ein Rapper, der macht dies, das und so und ist ein Schwarzer, sondern es war so, ich musste da wieder zurückgehen mit dieser CD und sagen so, hey, was gibst du mir für einen Scheiß, so, was ist das? Und er mir dann erklärt hat, so, Bro, das ist ein Rapper und der ist schwarz. Das ist die Musik, die machen. Und ich so, nein, LL Cool J macht es nicht so. Und dann,
wie alt war der Typ, der dir das gegeben hat?
Bitte?
War der älter? Viel.
Ich war da, glaube ich, eben so 9, 10 und der war so 14, 15.
Ah, okay.
Das Cover ist übrigens total geil, um es mal zu beschreiben. Das gezeichnet, wie du schon beschrieben hast, ist total trashig. Sitzt am Ende ein weißer Junge mit einer Afrika-Holzkette um den Hals, mit einem Walkman und davor liegen Malcolm X-Bücher, Ice Cube Public Enemy-Tapes. Und das ist eine Ice-T-Platte.
Ja, genau. Und da soll ich dann wissen, als 9-Jähriger vom Dorf,
ohne Internet,
dass der Dude cool ist. So.
Aber weißt du, was da so das Spannende für mich auch drin war, weil es ja auch am Ende ähnliche Entdeckungen waren wie bei dir, mit ein paar Jahren Unterschied, die Aggression, die mir so ein bisschen Ventil und damit dann auch eine gewisse was denn das, Haltung gegeben hat,
ja,
inklusive der Botschaften, die ich dann über Public Enemy Textbücher so mir beigebracht habe.
Voll, voll. Also das zu 100% bei mir auch. Erst war ich tatsächlich ein bisschen geängstigt oder verängstigt von der Aggression. Und als ich dann begriffen habe, dass die nicht gegen mich gerichtet ist, so, sondern dass es ein generelles Venting ist, weil ich habe es ja auch noch nicht verstanden, so, habe ich angefangen zu versuchen zu verstehen, was die so sagen. Und als erstes habe ich halt die Schimpfwörter gelernt, so. Und dann, als dann noch mehr Public Enemy kam, irgendwann kam dann auch Paris dazu, da war ich aber schon ein bisschen älter. Und
Devil Made Me Do It. Jetzt wird's radikal auf jeden
das
Fall.
Das ist, ey, und das war,
cool, es
war
du halt bist voll raus gerade, aber ich habe jede dieser Platten genauso in meinem
Spieler gelernt. Ich war gerade im Recherche-Doc.
Okay.
Multitasking ist nicht meine Stärke.
Ja, aber geh raus, ist auch vollkommen okay. Das ist eher so, wenn wir hier mit Paris, The Devil Made Me Do It anfangen und so, dann bist du eh raus. Das sind die harten 90er Jahre, wo du als Jugendlicher dich, glaube ich, schon auch so ein kleines bisschen über Rap-Mucke aus den USA schon auch eine gewisse Härte in die Adern gehauen hast und danach dich auch ein bisschen mit breiterer Brust durch die Welt gelaufen bist.
Voll. Also bei mir auch voll. Und deswegen wollte ich Englisch lernen, so, weil ich wollte das alles checken, was der sagt. Und ich fand's so krass, auch bei dieser Platte. Also wenn jetzt Leute, die noch nie gehört haben, so, da sind Songs drauf, die Polizeibrutalität beschreiben, diese ganzen Stories, die wir jetzt auch auf Netflix sehen mit The 13th und so weiter, wie der Polizeiapparat in den USA gewachsen ist, wie brutal eben die Polizei in schwarzen Communities ist und so weiter. Diese News, die viele erst jetzt eben bekommen durch Netflix, die hatten wir aus Rap, so. Und es war so krass, es war nicht wie Fernsehen, so, sondern wie so ein Nachrichtensender, der dir was erzählt von einer Welt, in der du nicht bist. Ich sitze in Marktschwaben in Oberbayern und höre, was Paris aus Kalifornien, ne, Inglewood, LA, Watts, so aus diesen Vierteln erzählt und bin total begeistert zum einen, weil es schwarze Geschichten sind, schwarze Stories, Black Panther affine so Lyrics und auch kompromisslos und so eine Abrechnung mit White Supremacy und so, und das fand ich so krass. Und darüber Paris und auch dann, darüber kam dann auch KRS-One und alles so, weil ich dann immer Leute hören wollte, die mir irgendwas erzählen. So, weißt du, das war Rap, war für mich so, erzähl mir was aus einer Welt, die schwarze Menschen erleben, die nicht bei mir ist so, die nicht hier in Marktschwaben ist, in Oberbayern, aber wo Teile daraus sehr, sehr nah in meiner Biografie eben sind, so. Niemand spricht über alleinerziehende Mütter. Rapper tun das, so. Egal, ob's Pack ist oder Nas. So, es ist uncool, im Block zu leben, so. Oder damals war das, uncool. Und, die leben hier, weil ich halt dann auch angefangen habe, Nas zu hören, so, Six Blocks, 96 Buildings und alles sind so Hochhäuser in New York. Und ich war so, das ist fast wie bei uns daheim, aber da so versteckt, das ist cool. Und das war Wahnsinn, wie viel da in mich reingekommen ist, so von diesem Selbstverständnis als schwarze Person, auch zu dieser Kanalisation für Wut, dass man tatsächlich auf einmal Wut auf eine Weise kanalisieren kann, nämlich mit rappen und mitschreien, ne? Und zwar halt so wie Kids halt was mitrappen. So, halt mitrappen fand ich halt immer mega gut, sowas zu haben, weil das war irgendwie meins, weißt du, das war irgendwie meins, lange bevor ich überhaupt Hip-Hop erst kennengelernt hatte, so, weil das war ja noch Rap.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und all das, um dir vielleicht ein bisschen den Bogen zu spannen, und das nicht nur dir komplett den Faden so ein bisschen auch Richtung Themen zu verlieren. Der Punkt da drin ist ja, dass irgendwann Hip-Hop als identitätsstiftende Kultur, also ich denke, dir wird es ja genauso gehen, mir mit all diesen Facetten, die ich dann kennengelernt und wann auch immer ich sie erlebt und wie ich sie dann für mich wahrgenommen habe, aber schon so einen Grundkanon quasi für mich daraus erschlossen habe, der mir gewisse auch so Werte und Anführungsstrichen Regeln oder na, Regeln sind es nicht, aber eher so Grundpfeiler so mitgegeben hat, an die ich mich halte und die irgendwie so für mich das Selbstverständnis von dem sind, was ich als Kultur lebe. Ging dir das auch so?
Was da so krass geholfen hat an der Identitätsfindung, war halt zum ersten Mal das Gefühl zu haben, du kannst etwas selbst produzieren an dir, du kannst etwas erlernen, was nur für dich ist, was nicht ein Klavier ist, wo jemand sagt, hier sind die Noten, du musst das jetzt so spielen, so oder was nicht Gitarre ist oder wie auch immer, sondern das war so, ich will so scratchen wie Mad Mike, der DJ von Paris. Das war mein Ding und ich fand es immer so cool, weil das so aggressiv war. Das war so und so ne, die Beats voll treiben, ich war so, boah, das will ich machen, aber kann ich ja nicht. Und auf einmal höre ich diese ganzen deutschen Dudes, die das halt auch machen, so. Nicht so wie Mad Mike, aber die auch scratchen und die rappen und die über Breakdance labern und so. Und da habe ich mir dann gedacht, so, okay, dann kann ich das vielleicht doch selber machen. Und dieses Self-Empowerment, dass man dann den Plattenspieler der Mutter auspackt und dann Paulchen Panther-Platten scratcht und sich das über Nächte und Nächte beibringt und irgendwann an dem Punkt ist, wo es gut ist und wo Leute, denen man es zeigt, sagen so, ja, das ist ganz cool. So, das war für mich Wahnsinn, weil ich hatte das davor noch nicht. Alles, was ich getan hatte in der Schule oder sonst was, war ich das schwierige, schwarze Kind. So, ich konnte nichts richtig machen, ich konnte nichts, ich habe nicht viel Lob bekommen so in der Schule. So, im Gegenteil, ich habe tatsächlich von der ersten Stunde meiner Bildungseinrichtungen nur Abfuck irgendwie mitbekommen. So, deswegen habe ich ja auch mein Buch geschrieben, ein N-Wort darf nicht neben mir sitzen, weil das mein erster Satz war im Kindergarten. Und das hat sich dann so hochgezogen. Und auf einmal bist du in dieser Hip-Hop-Kultur, wo du selber bestimmst, was du machst und wie du es machst. Und wo du deinen Helden oder deine Heldin halt anhörst, in dem, was sie rappt, was er scratcht, weißt du, wie er sich bewegt oder so. Und das war für mich, es war das erste Mal so ein Stückchen, so ein Gefühl von nicht Freiheit, es ist viel zu pathetisch und viel zu groß.
Selbstverwirklichung aber, vielleicht?
Ja, Selbstverwirklichung. Das trifft es sehr, sehr gut.
Diese Selbstverwirklichung ist dann ja irgendwann auch zu einer riesengroßen Industrie geworden, zu einem riesengroßen Berg, dem wir uns heute beschäftigen, der so vielfältig und auch so unterschiedlich zueinander steht, dass es ja heute fast auch noch schwieriger ist, das alles unter einen Deckel zu packen, ja. Im Zweifel früher, zu den Zeiten, wo du und ich damit wahrscheinlich groß geworden sind. Nichtsdestotrotz sind damit auch die Themen, mit denen man sich beschäftigt, natürlich umso vielseitiger. Hast du heute immer noch das Gefühl, dass dir Hip-Hop genau auch jetzt mit dem Älterwerden auch die gleiche Identität stiftet, die es früher gemacht hat, und hilft es dir genauso durchs Leben?
Also ich glaube, das hat sich irgendwann gedreht an einem Punkt, wo ich selbst sicherer geworden bin und so das Gefühl hatte, dass ich selber jetzt auch den Hip-Hop präge, der so in mir ist und so um mich rum ist, so, also indem man quasi das selber auch so herstellt, indem man selber Songs macht, indem man selber malt, weißt du, oder an den Zug geht oder so. Das ist so, man ist ja Teil von diesem Ganzen und man prägt es ja auch mit. So, egal, auch wenn, ne, ich habe jetzt definitiv nicht so eine große Prägung hinterlassen, wie jetzt wie krass bekannte Künstler so oder Künstlerin. Aber ich glaube, dieses Ding, was mir aber immer noch geblieben ist, so, also weil es Hip-Hop ist jetzt für mich nicht mehr identitätsstiftend, sondern Hip-Hop ist mehr was, weil ich tatsächlich so ein bisschen mit Wehmut betrachte manchmal so. Wenn ich so an eben früher denke, wo das alles noch so enger verwoben war. Und gleichzeitig denke ich mir dann so, ja, wahrscheinlich habe ich auch eine super romantisierte Sicht von damals. Weißt du, so, das, weil wenn ich so zurückdenke, dann denke ich so, alles war cool, wir so in unserem kleinen Ort mit Graffiti und DJing und Rappen und alles war so unschuldig, sag ich jetzt mal. Wir waren nicht Teil von so einer großen Maschinerie, wir waren einfach Kids, die das hart gefeiert haben, sich verwirklichen zu können auf unterschiedlichen Medien und die dadurch eine gewisse Form von Selbstbewusstsein entwickelt haben, weil wir alle sonst nicht im Normbild von der Gesellschaft halt waren. Weißt du, so, wir haben uns da so, so sehr zu Hause gefühlt und so sehr angekommen empfunden, dass wir das alles nur positiv gesehen haben, so. Und im Nachhinein merke ich schon oft, dass ich das wahrscheinlich sehr oft überromantisiere, aber so war es halt. Aber ich würde sagen, was mir definitiv immer noch unglaublich, unglaublich nah ist und was ich definitiv von Hip-Hop noch habe, ist dieser Each One Teach One Gedanke. Also das ist so so sehr ingrained in mich, und es macht so, ich habe viele, also ehrenamtlich viele Hip-Hop-Workshops gemacht mit Kids von überall her halt, so auch außerhalb von München, außerhalb von Deutschland, so. Und es ist so ein krasses Gefühl, wenn ein Kind zum ersten Mal halt so zum Scratchen anfängt, und dann merkst du zum Beispiel bei einem Mädchen, wie krass cool sie das findet, dass sie das kontrolliert und dass sie den Ton kontrolliert und dass sie das jetzt gelernt hat, und dann triffst du die ein paar Jahre später und die kann sich immer noch genau an diesen Tag erinnern und erzählt dir das und sagt so, ja, ich habe das dann zwar nie gemacht, so, aber ich denk da super oft dran, und das macht mich heute noch happy, so. Und das finde ich so cool, eben genau das, was ich empfunden habe, dieses Gefühl von sich selbst verwirklichen können in einer Form, wo dir niemand was reinredet, so, sondern wo du einfach machen kannst, so. Und ich finde dieses Prinzip von, dass wenn ich das gelernt habe, dann kann ich es auch weitergeben, das finde ich einfach super gut und super wichtig.
Ja, finde ich nach wie vor auch. Und ich finde, das geht aber auch, zumindest so nach meinem Gefühl, was Hip-Hop angeht, auch über die handelsüblichen Genregrenzen und damit auch über das Handwerk da drin hinaus, sondern weil es mir allein durch eben nochmal, keine Ahnung, kulturelle Verständigung mit anderen Menschen auf der Welt, ein gewisses Gefühl von, wie ich Leuten gegenüberstehe, wie ich respektvoll Dingen gegenüber bin, wie all das prägt für mich das Gesamtpaket. So, und
und gleichzeitig aber auch, weil man sagt, so respektvoll den anderen gegenübertreten, so, da habe ich so ein bisschen das Ding eben gehabt, so respektvoll dem gegenüber, der sich den Respekt erarbeitet hat, weißt du? Und das ist so ein bisschen das Ding, das ist auch ein bisschen fies, weil du dann manchmal bei Leuten, die halt noch nicht so weit sind, die so, weißt du, da ist man dann eher so, ja, komm, chill mal. Und bei anderen, die schon weiter sind, ist man so, wow. Also das war bei mir so am Anfang, wo ich noch nicht so Workshops gegeben habe, war das tatsächlich bei mir so, weil ich habe ja dann als DJ war ich echt dann so gut, und dann waren wir auch international unterwegs. Ich habe ja vor 1000 Jahren gefühlt für Reptile noch aufgelegt, so. Den kennt man heute auch nicht mehr, aber es war ein...
Ich kenne ihn noch.
Okay, es war ehemals Conscious Rapper, und dann hat er sich musikalisch eben, haben sich unsere Wege einfach in zwei verschiedene Richtungen entwickelt, so. Und wo wir aber noch so conscious-mäßig unterwegs waren, da waren wir halt in Kanada, und für mich war das so krass. Wir sind in Toronto und ich scratch halt gerade beim Soundcheck, und dann kommen so ein paar DJ-Jungs her und sind halt so, boah, nice, und finden es halt richtig geil. Und ich bin so, fuck, ich komme aus fucking Mark Schwaben und ich bin jetzt in Toronto und ich scratch, und da sagen Leute auf Englisch, dass sie das cool finden, so. Weil das hat so viel angetriggert von früher, von Englisch lernen, das verstehen und so, und irgendwann dahin zu kommen, dass man dann dort ist und es halt einfach, ja, so gefeiert wird, so. Das fand ich mega, mega krass. Und dann kommst du wieder zurück nach Deutschland, und da hatte ich schon so ein bisschen dieses so, ja, ich bin jetzt International DJ. So, weißt du, das dann so, erzähl mal nix, ich kenne mich aus. So. Und dann, weißt du, und dann, das ist so ein bisschen, das hat dann Gott sei Dank wieder aufgehört, als ich die Workshops angefangen habe. So. Also das war nur eine Phase von 2 Jahren oder so, und dann bin ich auch schon wieder runtergekommen.
Kurz abgehoben.
Ja, ist wirklich so, ey, it goes to your head real quick.
Ein bisschen so eine Überleitung zu dem, weil du hast ja sicher auch ein Thema mitgebracht, von dem ich genau weiß. Wenn du dann auf das blickst, was sich so über die Jahre entwickelt hat, und wenn du auf das blickst, was so generell dann jetzt auch in Deutschland damit los ist, wie betrachtest du gerade Hip-Hop und Rap im Allgemeinen?
Also ich würde sagen, Hip-Hop als solches, dass er ich will fast sagen, so Hip-Hop gibt's nicht mehr, so, weißt du? Also es will ich sagen, ich sag's nicht. Ein bisschen habe ich es gerade gesagt.
Du hast es schon gesagt.
Ja.
Du hast es gesagt.
Ja.
Kommst du nicht mehr raus.
Aber ich...
Halte ich auch direkt dagegen.
Ja, ich muss auch noch, ich bin auch noch nicht fertig. Ja, das ist ja so, ich sag, habe ja gesagt, ich will sagen, aber ich sag's nicht, hab's aber gesagt. Aber das Ding ist, das ist genau das, was bei mir in der Brust gerade ist. Ich habe das Gefühl, dass es eine Strömung gibt, die sich wahnsinnig liebevoll um den romantisierten Blick, den ich habe, tatsächlich kümmert und diese Hip-Hop-Kultur pflegt. So, da muss ich echt so an so Sachen denken wie hier in Berlin gibt es so eine Partyreihe, die auch immer mit Graffiti-Battles und Breakdance-Battles, shit, und genau jetzt fällt mir das nicht ein. Gott, der Moritz reißt mir den Kopf ab. Warte, ich muss...
Thomas,
ich muss
kannst ja mal nebenbei kurz recherchieren, dann können wir
vielleicht... Ja, das wäre super.
Thomas aus der Redaktion. Ich weiß nämlich auch gerade nicht genau, was du meinst, aber...
Das ist so eine Partyreihe, die ist auch nicht jetzt so überregional bekannt, glaube ich, aber das ist so... Das ist echt ganz cool, weil da halt noch sehr viel, weil die Dinge da noch zusammengehalten werden, weißt du? Also da ist eine Party am Abend mit irgendeinem Rapper, der eingeladen ist, so, der bekommt auch jetzt keine krass große Gage, sondern halt saufen, essen und ein bisschen Cash so. Und dann ist halt mal ab und zu eine Ausstellung, eine Graffiti-Ausstellung oder Street-Art-Ausstellung, Breakdance-Battle davor, ein Freestyle-Battle, Beatbox-Battle, whatever so, manchmal so Beat-Battles so. Und es gibt so eine Strömung, die das absolut noch gezielt kuratiert und irgendwie am Leben erhält, so, und das finde ich natürlich, das in keinster Weise möchte ich das in Abrede stellen, aber ich habe das Gefühl, dass für ganz viele Menschen, die Rap konsumieren oder Tanzen konsumieren oder Graffiti und Street Art konsumieren, dass für die, also für junge Menschen, der Kontext von Hip-Hop eben nicht da ist, so, dass es quasi Teil von einer ehemaligen Jugendbewegung aus einer schwarzen Community war. So, diese Connection ist einfach weg. Und dadurch, dass diese Connection fehlt und oft Leute diese Connection dann so reinbringen mit, ihr habt alle keine Ahnung und ihr wisst das alle nicht und deswegen ist es voll scheiße, das finde ich halt voll doof, weil wie sollen denn dann die Kids sagen so, ach cool, waren die alle so drauf wie du, dann möchte ich mich noch mehr damit befassen, sag mir, wie kacke ich bin, so, das macht ja keiner, so, deswegen finde ich das immer so ein bisschen schade, dass da so durch diese fehlende Connection auch so ein bisschen was verpasst wird, so. Und ich sehe so ein bisschen die, weshalb ich so nicht sagen wollte, dass Hip-Hop tot ist. Ich sehe es gerade nicht, dass junge Menschen in dieser oder durch eine irgendwie auch geartete, positiv aufgeladene Hip-Hop-Kultur ihre Identität zum Beispiel finden und sich da ausleben können in derselben Breite, wie es halt mal der Fall war. Das, so würde ich sagen.
Und wahrscheinlich mit dem einen oder anderen falschen Vorbild.
Das ist wieder eine andere Geschichte, wenn wir quasi auf nur Rap kommen, so. Wie quasi sich das, dass der sich natürlich auch, also, ne, der Rap, der bekannt ist und der geteilt wird und der den Kids im Ohr ist, so, ist das ist halt kein konstruktiver Ansatz, so. Es ist destruktiver Ansatz, und das macht ja auch Spaß. Es ist ja auch das, was uns damals geflasht hat, die Wut oder die, ne, wie krass die waren, so. Aber ich finde, es hatte trotz aller Wut immer einen konstruktiven Ansatz, und wenn es nur Empowerment war, so.
Mhm.
Und das vermisse ich tatsächlich bei vielen, jetzt, wenn man nur Rap betrachtet, der sichtbar und hörbar ist, so. Aber da gibt's natürlich gibt's unfassbar viele Künstler, Künstlerinnen, die das machen, die das genauso nice und konstruktiv betreiben, aber dadurch, dass alles so sich ein bisschen auseinander gelebt hat, wird es halt nicht mehr so in seinem Zusammenhang wahrgenommen, und das finde ich eigentlich schade. Ja, andererseits finde ich es auch wieder geil, weil musikalisch die ganzen Leute viel freier sind. Tänzer tanzen eh nicht mehr nur auf Rap-Sachen, sondern auf alles Mögliche, so musikalisch, auch nicht mehr nur auf Soul und Funk, sondern auf alles Mögliche, Graffiti und also die Styles sind so krass viel weiterentwickelt, weil die Leute sich nicht mehr an irgendwelche alten Vorbilder halten, die irgendwie gesagt haben, aber so musst du eigentlich machen. Und beim Rap halt genauso. So, du kannst musikalisch, wie gesagt, einfach, du bist halt viel freier. Und ich fände es total geil, wenn diese Freiheit und so, wenn das auch wieder zurückfließen würde in so diesen Hip-Hop-mäßigen Gedanken. So. Aber das sehe ich halt nicht, sondern es entfernt sich halt alles eher so weg davon. Dabei will ich nicht sagen, dass da im Hip-Hop ist alles cool, aber man könnte halt diese ganzen Neuerungen nehmen und dann auch eben dieses Hip-Hop-Ding auch eben erneuern und das da wieder reinstecken und das moderner machen, inklusiver machen und so. Das fände ich halt total gut. Das sehe ich nicht. Deswegen habe ich nicht gesagt, dass Hip-Hop tot ist.
Mach du mal.
Ich hätte sonst eine Frage an euch, weil, also wir haben ja, Nico, du hast ja die Frage angeleitet mit Rap im Allgemeinen oder mit der Szene. Ich finde das mittlerweile richtig schwierig, irgendwie, also Pauschalisierungen sowieso schwierig, aber jetzt mittlerweile noch schwieriger als, also korrigiert mich, wenn es falsch war, als vor 20, 30 Jahren, ihr wart ja schon auf der Welt, ich noch nicht. So, also weil es gibt ja Hip-Hop aus den 80ern, 90ern, dann sind irgendwann die 2000er gekommen, jetzt haben wir 2000, also jetzt die Rapper aus 2010 oder 2020, die haben ja auch irgendwie auch, also auch irgendwie dadurch, dass sich die Gesellschaft irgendwie ein Stück weit verändert hat oder sensibilisierter für andere Themen geworden ist, sind da halt, glaube ich, irgendwie, ist es, glaube ich, noch schwieriger geworden, das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen, weil ich glaube, teilweise haben dann auch die Älteren oder auch die Jüngeren auch gar nicht mehr, also ich glaube, die haben auch dann relativ schnell aneinander vorbeigeredet.
Wie meinst du, unter einen Hut bringen und aneinander vorbeireden? Du meinst, wenn man über die Rap-Szene an sich spricht oder über...
Genau. Oder halt irgendwie, dass irgendwelche Rapper aus den 90ern irgendwie immer noch nicht, also auf einige Themen, die aktuell in unserer Gesellschaft sehr präsent sind, sodass sie da teilweise einfach immer noch nicht verstehen, worum es geht und sich dann aber auch sehr schnell irgendwie sich die Front verhärten, weil die Leute dann irgendwie auch sehr schnell aneinander vorbeireden. So.
Ja, voll. Voll, aber das ist das, was ich auch meinte, dass das so voll gesund wäre, wenn das quasi wieder so reinfließen würde in diesen generellen Hip-Hop-Kontext. Dass das so quasi eben each one teach one, so auch eben die Jungen, die Alten. Das ist ja nicht so das, was die Leute immer gern so dann hätten, so dass sie dann sagen, so ja, aber ich war früher dabei, ich sag dir, wie es läuft. So, das ist ja Quatsch. So, die Jungen können ja genauso eben was teachen. So. Und dieses Homogen war ja die Rap-Szene echt wahrscheinlich nur relativ kurz in Deutschland so. Und jetzt ist es ja, ne, genau wie du sagst, es gibt so viele Strömungen, es ist so viel passiert, parallel, so dass man auf keinen Fall auch jetzt so generalisieren kann, was jetzt die Rap-Szene ist. Deswegen spreche ich immer von so dem Rap, der sichtbar und hörbar ist für alle so. Und darunter gibt's halt natürlich auch noch unglaublich viel.
Das ist nämlich auch der Punkt mit der Homogenität, die du gerade angesprochen hast. Es gab eine Zeit, wo es klein und überschaubar war, wo deshalb alles wie in einem Guss gewirkt hat.
Ja.
Heute ist es so vielfältig und damit auch so divers wie noch nie zuvor und was ja damit in meinen auch so wichtig wie nie zuvor ist, weil das wiederum genau den gleichen Effekt hat, den du beschreibst, wo ich die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben habe, dass dieses das Hip-Hop-Mindset, das in meinen Augen ja immer sich ein bisschen über Elemente und über klassische Handwerksdisziplinen hinwegheben muss, weil es ehrlicherweise, und da hatten wir hier in der Redaktion auch schon mal ein bisschen Diskussion über, eigentlich um gesellschaftlichen, gesunden Menschenverstand geht, den du nachgehen solltest. Aber natürlich der Hip-Hop-Mantel dafür auch ganz fürträglich ist, um dem dann wieder identitätsstiftend über dich zu ziehen, um damit dann wiederum anderen Leuten an die Hand zu geben, etwas an die Hand zu geben und dir selber, um damit vielleicht für dich einen Weg zu beschreiten, wenn du ein bisschen orientierungslos bist. Und genau dieses ganze Paket sehe ich nach wie vor, sehe es bedroht, dadurch, dass es natürlich auch immer mehr Pauschalisierung und immer mehr Fronten gibt, die gegeneinander anschreien. Und du hast ja eine Frage mitgebracht, die musst du gleich mal irgendwie, wir sind schon mittendrin ja eigentlich, ne? Ja. Du hast ja ein Thema mitgebracht. Ich will nur einen zurücksetzen.
Ja.
Fühlst du dich eigentlich getriggert, wenn du wieder irgendwo jemanden sprechen hörst von den Rappern?
Tatsächlich, ich bin dann auch so, dass ich sage so, das gibt's nicht. So, es gibt nicht die Rapper. So, das ist, weil die Rapper zum Beispiel in meiner Blase so, die sind anders als die Rapper in einer anderen Blase. So, wenn du mich zum Beispiel fragst so, wer die Rapper sind, dann ist es zum Beispiel David P. oder Fat Tony, Kano von Mook Mama, Dexter und so. Das ist meine Blase so und die verkörpern ein ganz anderes Rap-Dasein, als jetzt, wenn jetzt jemand in einer anderen Blase das beantwortet. Weiß ich meine?
Genau so. Und das macht, glaube ich, aber auch heute die Vielfalt aus, warum es dann auch so schwer ist, Thematiken versuchen vernünftig auszudiskutieren und vielleicht in die richtigen Richtung zu setzen aus dem Kontext heraus. Das macht es nämlich immer so schwierig, in meinen Augen.
Ja, weil man es halt man ja, also es ist es, ich glaube, es kommt drauf an, warum man warum man verallgemeinert, aber es ist, glaube ich, es kommt drauf an, um was es geht. Wenn es zum Beispiel, also das betrifft auch das Thema, was ich auch mitgebracht habe, so ein bisschen, wenn man über die Rapper redet, alle Rapper so, dann haben wir ja eigentlich nichts gemein, außer unser Geschlecht, so, wenn wir jetzt über Rapper reden und nicht über Rapperinnen, so. Und das Thema, was ich eben mit reingebracht habe oder mit reinbringen wollte, war so die Deutschrap-MeToo-Geschichte, weil ich das super interessant und wichtig fand, was man da gesehen hat an der Reaktion von ganz vielen Leuten, so wie du auch sagst, so gerade, dass ich, also, ne, es ist, kann man ja auf vieles übertragen, diese verhärteten Fronten und so weiter, aber dass da gerade was aufgebrochen ist, was super wichtig ist, dass da drüber gesprochen wird und wie halt Leute das so ein bisschen das passt hier nicht rein und du hast auf einmal so ganz ganz unterschiedliche Ebenen, so es gibt ein Thema, nämlich Sexismus innerhalb der Rap-Szene so und sexuelle Übergriffe so, aber du hast Leute, die dann das empfinden als da wird jetzt ein Thema reingebracht, was da gar nicht hingehört und so weiter, das heißt, es wird sofort die Diskussion verschoben auf eine andere Ebene und ich find's eigentlich total eigentlich ist das auch Hip-Hop so. Das ist das, was ich meine, dass Leute ihre Erfahrungen berichten. So, das, was wir in Texten gemacht haben, was geholfen hat für unsere Identität, wenn eine Frau die Möglichkeit hat, das zu teilen mit anderen Frauen innerhalb einer Rap-Szene und eben über dieses Kollektiv, dann ist das was per se Gutes und was per se tatsächlich in meinen Augen Hip-Hop-artiges, dass man sich mitteilen kann. So. Und deswegen fand ich das so wichtig und wäre so mein Appell auch, dass viele Jungs, die versuchen diese Entwicklung, nämlich dass Frauen ihre Geschichten und ihre Erfahrungen mitteilen, das als Angriff auf Hip-Hop werten und so dann immer kommen mit der ihr wisst gar nicht, wovon ihr redet und das war immer so und das ist Hip-Hop bla bla bla, das ist halt Quatsch so, weil das war vielleicht in eurer Blase so, aber generell ist Hip-Hop genau das, sich mitzuteilen und dann eben zuzuhören, so wir haben auch zugehört bei den ganzen Sachen, die wir interessant fanden und deswegen finde ich, ist es halt auch jetzt so an der Zeit zuzuhören und sich selber auch zu hinterfragen so und deswegen finde ich dieses Movement super wichtig und es ist so ein bisschen schade, dass es dass Leute da so dass es irgendwie so in den Diskussionen, die mich jetzt wirklich in den Einzel in diesen Scharmützelkämpfen irgendwo, das mich interessieren die Akteure nicht da drin so. Ich finde es aber trotzdem wichtig zu sehen, wie so ein gesellschaftliches Problem, das jetzt innerhalb der Rap-Szene diskutiert wird, was super wichtig ist, so was nicht nur ein Problem der Rap-Szene ist, wissen wir auch alle, aber dass das so einen Platz bekommt, Raum bekommt und gleichzeitig aber so Anfeindungen ausgesetzt ist, unter dem Vorwand, es würde irgendwas an Hip-Hop zerstören, so deswegen das fasziniert mich so, weil ich das eben anders erlebt habe. So, wir haben so die ganze Zeit von Hip-Hop geredet und dass es einem Werte an die Hand gegeben hat so und Möglichkeiten zu Dinge zu erschaffen, Selbstverwirklichung so. Und eigentlich müsste man unter dem Vorzeichen des Hip-Hop müsste man diese Entwicklung voll begrüßen, finde ich.
Ja, also steht für mich komplett außer Frage aus so verschiedenen Aspekten dabei. Der erste ist genau immer dieser Hip-Hop-Gedanke und der ja. mit der so sehe ich es, also das kannst du ja facettenreich sehen, aber ich sehe es ja vor allen Dingen auch immer so ein bisschen als das Sprachrohr der Ungehörten.
Ja.
Und das gilt, genau. Das ist ehrlicherweise ist das ja die Grundsatzidee, auf der Straßenrap bis heute seine Identität findet, weil es halt das Sprachrohr von dem ist, was nicht gesehen wurde, was ja auch vollkommen richtig ist. Und damit hat es ja auch alle seine Legitimation, die klare Beschränkung darauf, dass nur das, aber dieser eine Hip-Hop ist, um den es geht, sehe ich halt auch überhaupt nicht, weil es in meinen Augen immer ein gesellschaftlicher Spiegel ist, der in verschiedenen Facetten stattfindet. Deswegen ist auch Mittelstandsrap der 90er Jahre in Deutschland genauso ein wichtiges Element, weil es auch dort eine gewisse Identitätsstiftung und auch eine gewisse Art der Ungehörbarkeit gegeben hat für diese Menschen, die das gemacht haben. Vielleicht nicht mit so vielen Repressalien und Problemen gesellschaftlicher Natur, wie es vielleicht in anderen auch Ländern und Regionen der Fall war, aber trotzdem mit einem ähnlichen Aspekt. Und deshalb bin ich auch immer so, gerade jetzt auch in der Neuzeit, ziemlich erschrocken und auch fast enttäuscht darüber, wie darauf reagiert wird. Sehe auf der anderen Seite aber auch, dass, und ich glaube, das ist dann auch wieder das gesellschaftliche Problem, also diese Spiegelung von dessen, was gesellschaftlich passiert, auch hier, dass überhaupt gar keinen Ansatz für Diskussion stattfindet, weil, wie du schon selber gesagt hast, ganz schnell Dinge auf verschiedene Ebenen erhöht werden. Und wir selber bei dieser Debatte, als sie angefangen hat, uns klar war, wir müssen jetzt nicht über den Fall A gegen B sprechen, weil dieser Fall am Ende, wird er gerichtlich geklärt. Ob das dann richtig oder falsch ist, steht auf einem komplett anderen Blatt, aber er wird irgendwo erstmal gerichtlich geklärt. Da drin steckt dabei eine Essenz, die viel, viel wichtiger ist. Und ich guck dabei fassungslos zu, wie Leute halt das AB-Thema zu ihrem Ding machen und nicht das Gesamte.
Ja, aber das ist, ich glaube, weil das einfacher für Leute zu begreifen ist so, weißt du, dass es halt einfacher ist zu sagen, Person A hat das getan. Und es ist ja auch wichtig, das als Beispiele zu nehmen irgendwo, aber ich finde es halt viel wichtiger, dass eben diese ganzen Geschichten, die da auch geteilt werden, ne, also dass Menschen die Möglichkeit haben, eben nicht nur jetzt von bekannten Akteuren irgendwas mitzubekommen, sondern dass die ihre eigenen persönlichen Geschichten einfach loswerden können, so das teilen zu können, ist ja voll auch so ein, kann ja so ein katharsischer Prozess sein. Und ich finde einfach dass das, wie soll ich sagen? Also ich persönlich bin eben der Meinung, ich verstehe, warum jetzt gerade auch viele Frauen super zu Recht emotionalisiert sind, weil das wie viel Aufgestautes, Nichtgesagtes und Unterdrücktes in diesem wie soll ich sagen, toxischen Männlichkeitskosmos so an Gefühlen da bei denen liegt so. Dass das rausbricht und dass alles erstmal emotional ist, das finde ich richtig und wichtig und das verstehe ich total so. Und krass ist aber, dass die Antwort darauf nicht Verständnis ist so und tatsächlich sich auseinandersetzen, weil, ne, weil ich ja vorher gesagt habe, so wenn wir über die Rapper reden, dann ist das Einzige, was wir gemein haben, unser Geschlecht. Und es trifft halt tatsächlich uns alle, da ist es wieder jede Blase gefragt. Da ist es dann egal, ob es die Straßenrap-Blase ist oder die Conscious-Rap-Blase oder Spaß-Rap-Blase oder so. Da sind wir alle so ein bisschen, da sind wir alle gefragt so. Und da sind wir alle auch drin. Und deswegen würde ich es total, ich kann nicht, es ist für mich so schwer zu verstehen, dass quasi das, was du sagst, dass so harte Fronten halt sind, weil in meinen Augen halt auch so ein bisschen dieses angelernte patriarchale Denken so, dass man quasi so die Sachen werden jetzt so gemacht und du hast mir gar nichts zu sagen so, dass dieses patriarchale Denken von so ein paar Typen, die halt auch diese so Sätze wie du hast mir gar nichts zu sagen so ganz locker auf der Zunge tragen so, das ist für die nicht, das ist für, und ich nehme das auf in ganzer Weise in Schutz, so, das ist für, ich will es nur so erkläre ich es mir, dass die nicht begreifen können, dass sie selber auch wenn sie nicht Person A sind oder Täter A sind so, dass sie Teil sind von so einem ganzen System und dass es darum geht, sich damit auseinanderzusetzen so. Und das finde ich irgendwie, das finde ich so schade, dass das nicht so ein, also weißt du, so dieses Movement hätte ja auch auslösen können, dass ganz viele Rapper tatsächlich ihre Position hinterfragen und sich tatsächlich die Gedanken machen, so, ey, wie wäre das für mich ganz persönlich in einem Raum zu sein, wo ich wo ich eine vielleicht körperlich schwächere Person bin, wo ich umgeben bin von Leuten, die in ihrem Safe Space sind, was für mich überhaupt kein Safe Space ist, so. Und das hätte ich total wichtig gefunden und das ist so für mich, ich stelle mir selber die Frage eher so, wie können wir das schaffen als Typen, genau das da reinzubringen in die Rapper und Rapper-Kollegen, weißt du, dieses Reflektieren so, warum ist es ein Problem, weil die sagen, ja, bei uns geht's doch gut und ist doch alles cool, aber die kennen vielleicht, die oder wollen es nicht wahrhaben, dieses Gefühl so, dass eben nicht alles cool und chillig ist, so, weißt du?
Ich habe das Gefühl, dass der Weg dazu aber seltenst die Konfrontation, sondern immer mehr der Dialog ist. Denn genau diese Effekte, die du in den letzten Wochen auf verschiedenen Themen mitbekommen hast, führt ja dazu, dass sich Fronten einfach immer weiter verhärten, mit besagtem Messer zwischen den Zähnen aufeinander losgegangen wird, in welcher Form auch immer, und tatsächlich die Kernthematiken damit aber zur Seite geschoben werden.
Ja.
Und da man irgendwie einen inhaltlichen Rahmen finden. Das gilt für alle Seiten, ne? Da muss man irgendwie einen Rahmen finden, in dem das stattfinden kann, weil du kriegst den Dialog sonst nicht hin. Und ohne Dialog kriegst du keine Veränderung.
Ja, absolut. Aber ich finde auch, es ist so die Frage, wer drivet die Diskussion so. Und da glaube ich, ist es schon wichtig, dass es diese Anklage und dieses wirklich wütende und zu Recht sauere und energiegeladene Ding auch braucht und anklagend so. Und zeitgleich mit einem Dialog, und da habe ich halt wahrscheinlich auch so aus der eigenen Erfahrung ich habe nicht den Anspruch an irgendein feministisches Movement, dass es den Dialog auf die Art und Weise sucht, die ich bestimme, weißt du? Ich bin so, dass ich sage so, ich bin bereit, so das so anzunehmen, wie das ihr braucht oder möchtet, weil ich weiß, dass es quasi im diskriminatorischen Kontext genauso ist, dass ich zum Beispiel habe einen Weg zu kommunizieren mit Leuten, wenn es um Rassismus geht, so. Mein Weg ist ein Weg von Empathie und das so diesen Austausch zu suchen im Dialog, dass ich den Leuten, mit denen ich spreche über sowas, vermitteln kann, was es bedeutet, ich zu sein, was es bedeutet, in diesem Land als ich zu leben, als schwarze Person so, und darüber dann so eine Empathie bei den Leuten hoffentlich aufzuwecken und über dieses kleine Samenkörnchen an Empathie dann den Rest so ein bisschen im Dialog zu machen so. Und das ist aber nur mein Weg so. Gleichzeitig gibt's auch viele Leute, die viel mehr in die Konfrontation gehen und wo ich sage, das ist super wichtig, ich kann das gar nicht. Ich kann gar nicht so hart sein in der Art und Weise, wie ich argumentiere so, weil ich eben nicht so bin. Ich bin eben anders sozialisiert, ich habe mir meine Weichen anders gestellt so, ne, oder bin die Wege halt dann so gegangen, so, ich hätte, aus mir hätte auch jemand anders werden können, aber warum ich das sage, ist, deswegen verstehe ich halt auch, dass diese harten Ansagen und diese wo du sagst, dass sich da Fronten verhärten, das ist man braucht beides, man braucht bei uns auf unserer Seite, also auf Männerseite, das aushalten zu können, dass es jetzt so ist, und immer bereit sein für den Dialog, nicht nach unseren Vorstellungen, sondern bereit sein für einen Dialog, weißt du, der quasi von der feministischen Seite eben geführt wird so. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer für ganz viele, sich da drauf einzulassen als Mann so. Und deswegen meinte ich so, da wäre es total gut, mehr zu reflektieren und mehr sich zu denken, so, ja, ich bin halt ein Typ und ich habe deswegen Privilegien und ich habe auch deswegen viele blinde Flecken, und jetzt ist eine Möglichkeit, weil each one teach one, jetzt ist ein Lernmoment, eine Lernmöglichkeit so, und deswegen sollte man das auch genau als das nutzen. Und das ist, ich finde tatsächlich, das Falscheste ist, diesen Lernmoment, den man jetzt hat, zu verteidigen damit, dass dass das nicht Hip-Hop ist. Das finde ich, das ist für mich, ist es, ne, also wie gesagt, each one teach one. They teaching and now I got the chance to learn.
Ja, ja, das ist, kann ich eigentlich auch genauso mit unterzeichnen, weil da vor allen Dingen auch der Kern, den du hier auch gewählt hast, immer wieder dieser Dialog ist. Und ich merke selber, wie das auch so natürlich auch immer bei uns als Redaktion aufschwappt, das Thema. Wie wir selber auch uns, und das kann man hier vielleicht an der Stelle mal betonen, nicht ignorant das Ganze weggucken, sondern jeden Tag, jede Woche darüber diskutieren, uns Gedanken darüber machen, wie man genau diesen Dialograum schaffen kann, an welcher Stelle wir wo sinnvoll was tun können, damit ein bisschen Gespräch passiert, damit da ein bisschen was drüber entstehen kann, dass Leute sich damit auseinandersetzen. Und das ist ein langer Prozess. Das merke ich auch selber.
Genau. Und das ist genau das Ding. Deswegen meinte ich so, wir müssen das auch aushalten so. Weil ich habe das Gefühl, genauso wie bei ganz vielen Movements, so wir sind am Anfang und Veränderung am Anfang ist immer erstmal wild. So, und da fliegen Fetzen und das ist auch so. Und dann die Veränderung tritt halt langsam ein. So, und deswegen, wie du sagst, man muss das täglich, wöchentlich und dann, ne, immer halt wieder zum Thema machen mit den Dingen, mit denen man sich halt, damit man das lernt, damit man das checkt, damit man das reflektieren kann. So. Und das, denke ich, ist halt auch der Weg. Also das ist so ein bisschen mein Appell an Hip-Hop-Männer. So. Das ist do the reflective thing. Also es ist echt, es tut unglaublich gut, so seine eigene Rolle in einem Unterdrückersystem zu checken, um das dann ändern zu können. Und das fühlt sich gut an, weil das ein Ding ist von Kontrollübernahme. So Leute haben immer dieses Gefühl, so man gibt was ab, weil man erkannt hat, dass man in einem unterdrückenden System an dem längeren Hebel oder Nutznießer-Position ist so, obwohl man selber nichts macht, weißt du? Es ist ja auch so, dass dann viele Typen dann sagen, ja, aber sind nicht alle so? So, ja, wie viel machst du denn dagegen, dass die es machen, es nicht mehr machen können? So, ja, nix. Ja, also schau, dann bist du genauso mit dabei. Ja, aber das geht jetzt ein bisschen so weit. Nein, geht's nicht. Es ist exakt das Ding. So, wenn du, weißt du, so finde ich.
Es gibt da ja auch, ganz ehrlich, für den alltägliche Arbeit ja immer noch auch für mich genauso Punkte. Sei es, dass ich natürlich, das habe ich auch schon in der letzten Folge, wo wir länger darüber gesprochen haben, auch immer mal wieder betone, dass ich bewusst Dinge manchmal nicht mehr mache oder auch bestimmte Thematiken nicht mehr bei uns stattfinden, weil ich das ganz bewusst so mache, um Dingen keinen Raum mehr zu geben und da lieber den Raum anders zu benutzen, auch oder trotz, egal welcher Diskussion über irgendwelche Reichweiten, weil das vollkommen egal ist, aber das Thema dann viel, viel wichtiger ist. Auf der anderen Seite merkst du halt auch, dass Einschläge sich immer wieder verändern. Ne? Jetzt gibt es wieder einen neuen Künstler, der neue Vorwürfe auf der Brust hat, der öffentliche Statements und Nachrichten gibt, die dort das gleiche Thema wieder aufmachen. So. Mhm. Und das ist jetzt kein Einschlag aus einer Ecke, aus der man es bisher gehört hat. Und das Ganze gibt dem noch viel mehr Dynamik, sodass dieses genau beschriebene Bewusstsein von dir, das geschärft werden muss, dass das überall ist und dass man es dann, und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, aus Hip-Hop heraus auch gesellschaftlich einfach nochmal verdammt nochmal annehmen muss, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Und nicht, dass Das ist das, was ich meine. Genau wie du sagst, so, es ist ein gesellschaftliches Problem und wir hätten eigentlich die Möglichkeit mit einem Mindset von Hip-Hop eben zu sagen, so, hey, cool, so, lass uns jetzt was lernen, so, das zu verändern. Und dann ist es ein Teil, der sich halt innerhalb von der Subkultur verändert und dann hätten wir die Möglichkeit, das wieder reinzubringen in die Gesellschaft. So, das ist ja das, was Rap macht, weißt du, ich meine, so Gang Violence hat nie aufgehört, so, aber es hat sich bestimmt verändert, wenn Leute wie Snoop produziert sind von Suge Knight und diese Bloods and Crips Thing halt zusammen gemeinsam vorleben, weißt du, so dieses, so, es muss nicht immer Hass, Beef und Killen sein, so, vielleicht hat das für ein paar auch was geändert, so, was ich meine, so, es ist so, immer es wäre die Möglichkeit quasi im Rap jetzt was oder im Hip-Hop was zu machen, was die Gesellschaft verändert, weil die Gesellschaft, die ist halt nicht so, also, die ist halt noch größer als Hip-Hop, so, da gibt's noch mehr Leute, deswegen, es ist, fänd ich gut, wenn wir da so ein bisschen leuchtturmmäßig vorangehen, als Männer im Hip-Hop, die sich mit ihrer eigenen toxischen Männlichkeit auseinandersetzen und ihre Bros und Freunde und Helden darauf aufmerksam machen und kritisieren und halt callen, wenn's ist. So, das fände ich gut.
Ja, und ehrlicherweise finde ich es gut, dass wir mit dir heute hier einen Gast haben, der das, obwohl wir hier wieder eine rein männliche Gruppe sind heute, was eigentlich nicht so geplant war, es trotzdem in meinen Augen im richtigen Ton trifft, dass wir damit nämlich auch vielleicht wieder ein kleines Statement setzen können. Denn dieser Dialog, von dem du auch immer wieder sprichst, von dem ich auch immer wieder spreche, der klappt nur, wenn wir an vielen Stellen einfach immer mal wieder darauf hinweisen, ohne dass die ganze Zeit nur sich gegenseitig angeschrien wird. Auch wenn ich ehrlicherweise genau wie du auch verstehe und auch befürworte, wenn es genau diesen Ton gibt, so der vielleicht manchmal zum Aufrütteln, aber er führt nicht zur Lösung.
Das ist immer das muss er auch nicht. Das ist nicht seine Aufgabe. Er muss sich hörbar machen. Er muss sich Leute müssen sich gehört fühlen und laut sein und wild sein, und da finde ich, da ist es nicht die Aufgabe der Verletzten, die erste Stufe der Veränderung zu sein, sondern da ist so quasi die erste Stufe der Veränderung ist eigentlich das Zuhören und das Aushalten dessen, was sich da angestaut hat. So.
Ja. Ja. Ich muss jetzt versuchen, eine Überleitung zu bauen, die ist mir unmöglich. Aber wir haben immer noch.
Ich sag nochmal Hip-Hop.
Ja, genau.
Ich überlege sonst, ob wir die News nicht streichen, weil es ist jetzt auch schon wieder 18.12 Uhr. Ich weiß nicht, bis wann du hierbleiben kannst, Nico.
Alles gut. Ich lass mich einfach weitermachen. Es geht schnell. Das ist eine Zwei-Zeilen-News.
Yes.
Fällt mir schwer, jetzt eine Überleitung zu dem Thema zu bauen, was wir jetzt haben. Aber wir haben ein paar Kategorien hier im Haus immer noch, die wir trotzdem ein bisschen pflichtbewusst mit abarbeiten wollen, weil die Redaktion da auch Arbeit reingesteckt hat. Aber das wird manchmal ein bisschen schnellerer Durchlauf. Es ist aber vielleicht eine Sache, die uns trotzdem auch beide, Roger, uns beide älteren Kalibers vielleicht ein bisschen erfreuen wird. Denn ich glaube auch, ich weiß nicht, ob Kuba eine Verbindung dazu hat, aber er erzählt uns jetzt von guten Nachrichten.
Ich habe jetzt nicht die beste Verbindung, aber sie ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Und zwar geht es um Aaliyah. Ihre Diskografie war bisher noch nicht auf Streaming-Portalen verfügbar. Und das wird sich jetzt demnächst ändern. Grund dafür ist eine Partnerschaft zwischen Blackground Records. Das war das Label, wo Aaliyah im Alter von 14 Jahren ihren ersten Vertrag unterschrieben hat. Und dem Label Empire. Und genau durch diese Partnerschaft kann jetzt der gesamte Musikkatalog von Aaliyah auf die Streaming-Plattform erscheinen. Es sind auch schon die ersten Alben rausgekommen. Ich habe nochmal nachgelesen, bis zum 8. Oktober sollen alle Releases erschienen sein. Und ja, ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Nachricht für Fans von Aaliyah.
Hammer.
Was habt ihr für einen Bezug zu Aaliyah? Habt ihr sie viel gepumpt? Weil ich war damals sehr jung. Ich kenne nur so ein paar Hit-Singles.
ich bin nie Aaliyah-Fan gewesen, so. Also so Fan-Fan, weißt du? Aber ich fand es immer cool. Ich fand das immer cool und fand es auch voll schade, die ist beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Ne?
Genau.
Mit
22 Jahren, und man muss sich auch mal ein bisschen so vor Augen führen, welche Rolle sie eigentlich mit ihrem gesamt auch kurzen Lebenswerk eigentlich in der heutigen Zeit spielen würde, inklusive allem drum und drum. Denn da gibt es ja natürlich auch die Beziehung zu R. Kelly damals, die allein aufgrund der verschiedenen Geschichten, die dann unter R. Kelly rausgekommen sind, auf jeden Fall noch einen riesengroßen Schatten werfen. Trotzdem als Frau sich damals schon unheimlich stark positioniert hat und auch einfach eine Lichtfigur war, an der sich viele festgehalten haben. Innerhalb dieser harten Industrie, in der sie, ich meine, man muss mal denken, das ist 20 Jahre her, da war es noch mal eine andere Industrie, in der man sich bewegt hat. Ja. Umso trauriger, aber auch umso schöner, ganz ehrlich, und das sind so ganz simple Sachen, wie die hat so gute Songs gemacht und die gehen auch mir so in die Seele rein, dass ich mich sehr darüber gefreut habe. So.
Aber ich habe jetzt die Möglichkeit halt, mich reinzuhören in Aaliyah-Songs nochmal. Das finde ich gerade ein bisschen geil.
Ja. Es ist Try Again aus dem Romeo Must Die Soundtrack. Wenn der rauskommt, dann das ist
auch der, den ich tatsächlich sofort im Ohr hatte. Ja. Aaliyah gesagt hat, war sofort Could you step up and try again.
Ja, genau.
Ich habe direkt an What's Love gedacht.
What's Love? Das war doch Ja Rule. Das war Ja Rule, ne?
What's Love?
Got to do with it, babe.
Nee, war da nicht
Joe drauf? Das ist J-Lo, oder?
Warte mal, Fat Joe war auf What's Love drauf, meine ich.
Ja, aber What's Love Got to Do With It ist, glaube ich, Jennifer Lopez und nicht Aaliyah.
Nee, warte mal. Heißt das Song anders? Warte mal.
Also bei What's Love, das ich meine, ist auf jeden Fall, ich glaube auch nicht, dass es Aaliyah ist, aber ich weiß, dass hier, wie heißt der, Ja Rule da mitmacht so. Geil. Ja. Ich habe mich wieder geoutet als
Oh, fuck, jetzt will ich wissen.
Ashanti,
ja, genau, Ashanti. Das war, wie hieß die Crew von denen nochmal? Wie hieß die Crew von denen nochmal? Ja Rule, wo auch Ashanti drin war?
Jetzt ein ganz dünnes Eis gerade.
Ich habe gar keine Ahnung. Ich guck das, sorry. Ich muss das jetzt auch.
Guck mal, jetzt. Ja, keine Ahnung.
Alter, ich sag.
Ashanti. Ach nee, es war doch Ashanti, ja.
Ja.
Halleluja. Peinlich. Naja, was soll's.
It is what it is.
Terror Squad ist
Fat Joe. Terror Squad ist Fat Joe.
Ja, aber du meinst Ja Rule?
Ja, die hatten doch auch so eine, der war doch auch bei irgendwas dabei.
Ich dachte, du meinst Fat Joe.
Nee.
Ja Rule und Aaliyah oder sind wir jetzt bei Ja Rule und Ashanti?
Ja Rule und Ashanti.
Wir sind schon bei Ja Rule und Ashanti gerade.
Ich poliere das Wissen jetzt hier wieder auf. Das ist
krass.
Es gibt Mesmerize, Happy, Wonderful.
Hä?
Nee, wir reden von der Crew. Wir suchen gerade die Crew von Ja Rule. Das ist
genau.
Die Crew von Ja Rule.
Das ist der Cash Money Click.
War das Cash Money Click?
Keine Ahnung, weiß ich, suche gerade nebenbei. Dünnes Eis, auf dem wir uns gerade bewegen. Ich formuliere jetzt mal sowas, wo man ganz kurz anschneiden könnte, wenn man möchte, Thomas. Okay, wir bewegen uns hier gerade so ein bisschen auf dünnem Eis. What's Love gehört aber zu Ashanti und nicht zu Aaliyah.
Sorry nochmal an dieser Stelle.
Wir haben auch noch die ein oder andere Crew eben gerade rausgesucht, das wollen wir gucken. Und das ist das Schöne daran, viel Diskografiearbeit, die man ab sofort bei Spotify auch auf ihrem Rücken austragen kann. Und ich find's cool. Ich mag das gerne. Ich freue mich riesig drüber.
Finde ich auch super.
Ich finde es tatsächlich sogar super wichtig, weil ich habe auf jeden Fall mal versucht, in die Aaliyah Diskografie reinzuhören, aber dann, wo sie nicht auf Spotify verfügbar war, war das halt wirklich ein Problem für mich, weil dann musste ich wieder illegal runterladen.
ich dachte, du sagst jetzt, dann musste ich mir bei Apple kaufen oder Amazon kaufen oder irgendwas. Und so. That's the only option. If it's not free for streaming, I gotta steal it.
Aaliyah sieht ja nichts mehr vom Geld.
Ja, klar, aber ich meine, so generell finde ich es halt geil. So, ich krieg's jetzt hier nicht so.
Ja, ich war früher ganz, ganz schlimm unterwegs, aber das möchte ich lieber nicht sagen. Ich glaube, es ist schon verjährt insofern.
Okay, ich finde es super. So haben wir argumentiert auch früher mit den Dosen. So. Müssen wir halt in den Rucksack packen.
Ja, ist ganz interessant. Bedeutet auch Veränderungen in der, auch dort, ne? Auch dort gibt es Gedanken, was sich ändert. Ich hab da eine andere total interessante Entdeckung für mich gemacht. Im Rahmen des Aaliyah-Releases übrigens habe ich gesucht nach Ugly von Bubba Sparxxx. Kennst du Bubba Sparxxx Ugly?
Ja, klar.
Ja, die wenigsten kennen das.
Der hatte doch nur den einen Song.
Ja, das ist ein echtes Wonder. Brauche ich nicht. Ich hab damit was vor. Weil nämlich Unique nicht dabei ist und einer von müsste ja eine Hausaufgabe für dich geben. Habe ich überlegt, ich nehme Ugly von Bubba Sparxxx als Hausaufgabe für dich im Namen von Unique, die sie nie ausgewählt hätte, aber es war nur mein Gedanke. Ich bin in dem Zusammenhang auf den Song wieder gestoßen, weil ich habe gedacht, auch durch den Deal muss auch der war vorher nämlich nicht mehr in den Streamingdiensten.
Vor allem ist er da. Krass, ja. Crazy.
Let's be honest, none of us will ever date a model. So, wir haben noch Releases der Woche. Wir machen das alles ein bisschen schneller. Du hast dich nicht für einen Song entschieden, sondern für ein Kunstwerk quasi, ne? Für eine ganze.
Ja und nein. Also ich hab so, das Ding ist, mein Release der Woche war tatsächlich der Versus Battle von The Logs gegen Dipset. So, weil ich das unfassbar krass fand, wie da auch zwei Herangehensweisen an Rap oder sag es Hip-Hop oder ich würde sagen an Rap aufeinander geclashed sind, so die heftiger nicht sein könnten, so. Und ich bin krasser Dipset-Fan gewesen damals und jetzt finde ich es immer noch geil, so Cameron und Joel Santana feiere ich immer noch hart als Rapper, aber zu sehen, wie The Logs, wie diese drei Dudes sich auf dieser Bühne komplett die machen ein Konzert, die wechseln sich ab beim Rappen und sind, die bauen die Leute ein, die Leute flippen aus im Madison Square Garden im kleinen Raum so und Dipset machen halt ihre Songs und sie, die catchen halt nicht die Leute.
Performen die nochmal mittelgut sogar.
Ja, genau. Und dann zu merken, so, dass das halt, was nochmal der Unterschied ist von einem MC zu einem Rapper, so, das konnte man da so krass sehen. Mhm. Und jetzt kommt quasi doch noch hinachgeschoben noch ein Release, weil ich dann, nachdem ich das gesehen habe, war ich so voll auf, oh, ich muss mir wieder so Rap reingeben mit Stories und mit Action so und wollte mir gerade die so ein paar Griselda Sachen anhören und bin dann aber gestolpert über das neue Nas Album King's Disease 2 und war so,
hat's dir gefallen?
Ich fand's richtig geil, weil ich in diesem Modus gerade war, dass ich so voll New York und Ding und das nochmal zu hören, ich fand's echt richtig cool. Vor allem fand ich, dass das Zusammenbringen von so Modernität, so wie der YG-Song, wo Hitboy auch produziert hat, so und hier A Boogie with the Hoodie ist auch mit drauf, glaube ich. Das fand ich halt geil, weil es ist trotzdem gerappt, aber es ist ein bisschen modernerer Beat, so. Das fand ich, hat mir sehr gut gefallen.
Welchen Song? Welcher Song ist deiner?
Das ist dieser hier, warte mal, wie heißt denn der mit A Boogie with the Hoodie? Warte mal, das muss ich hier selber machen.
Findest du gut?
Ja, den finde ich gut.
YKTV.
Heißt er YKTV? Echt?
Nas, A Boogie with a Hoodie and YG.
Okay, ja genau, dann meine ich den. Das ist mit so einer Oldschool 808 Drum-Geschichte so. Fand ich richtig nice.
Ja, das ganze Album, das bisschen, du musst schon Nas so ein bisschen addicted sein.
Deswegen meine ich ja, das hätte wahrscheinlich nicht funktioniert ohne diesen Battle. Ohne diesen Versus-Battle, wenn man eh schon so voll auf New York ist und Harlem hat man schon und D-Block und Ding und dann musst du halt, ne, Queens so und dann bringt er sein Album raus.
Aber ich gebe da noch ein bisschen was für die Heads, die aus unserer Generation kommen, mit Miss Lauryn Hill zusammen mit Nas auf einem Song.
Ja.
Nobody heißt er. Und was sehr interessante Mischung war, Eminem und EPMD.
Fand ich auch krass.
Aber da bin ich voll bei dir. Das ist der Vibe, den hast du dir eingefangen und dann bist du damit weiter über dieses Album geritten.
Ja, und da bin ich voll dankbar, weil ich weiß nicht, ob ich es gefeiert hätte, wenn ich den Battle nicht gesehen hätte. So.
Ich bin ja generell in den letzten schon ein, zwei Jahren eigentlich immer mehr so auf dem Trichter, dass mich, wenn es wirklich darum geht, in der Playlist bei uns Songs rauszuwählen, immer häufiger mich die alte Boom-Bap-Keule trifft und ich einfach Bock darauf habe, wenn es alt-neu interpretiert ist. Aha. So Leute wie Ulysse oder Heliocopter, die erwähne ich immer wieder dafür, weil ich die unheimlich
großer Shoutout.
Ja, ich liebe die. Auch Enoch, so Berlin. Da sind sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Leute dabei.
Die P,
genau. Und etc. Ja. PP, pass auf.
Ja.
War auf jeden Fall sehr viel guter Kram dabei. Es gibt aber immer einen Produzenten, der quasi schon seit vielen Jahren auf Sure Shot das immer wieder auf Major Releases raufhaut und das ist DJ Desu, der jetzt auch wieder produziert hat und eine sehr schöne Combo zusammengestellt hat aus Gringo und eben Sido, die zusammen mit Pink Panther 2 einen neuen Song rausgehauen haben und so einfach und so logisch, wie dieser quasi so grundsolide Big Mac im Menü klingt, so ist er auch für mich und du machst nichts falsch, ist eine gute Nummer.
Ja, geil.
Gringo, bester Mann.
Ja.
Was hast du? Der hat mich krass geflasht. Gringo hat für mich das auf die Spitze getrieben, das Fett vom Speck des Textes abzuschneiden und nur noch Schlagworte zu haben.
Ja, aber das ist voll geil.
Also natürlich ist voll, das geil, also, das ist der Wahnsinn.
Es gibt ja immer noch super viele Leute, die das gar nicht checken und sich einfach drüber beschweren, dass der keine richtigen Sätze benutzt. Aber genau das macht doch das, aus, was dass der er macht. Es nicht Mach, macht. So,
ja eben, das ist ja
jeder andere.
Das sind ganz ehrlich, also nichts gegen die Leute, aber schon was gegen die Leute. Das sind dieselben. Das sind
no dieselben, front, aber front.
Ja, das sind dieselben, die sich vor irgendwie, keine Ahnung, moderne Kunst stellen, irgendein Kandinsky-Bild stellen und dann sagen so, das kann ich auch. Wo du sagst so, der kennt ja nur ein paar Farben und ein paar Formen, wo du sagst so, ja, es ist mehr als das. Es ist halt auch, du musst erstmal dahin kommen. Du musst erstmal so viel abschneiden an Worten, die du nicht brauchst, dass nur noch die übrig bleiben, die du sagen willst. Also das finde ich schon geil.
Ja, ich überlege gerade auf einen Song, glaube ich, kein Aua, oh, oh, Gringo ist sauer. Weiß nicht, ob es der erste Song wäre ohne, aber war lustig. Aber das, wie gesagt, meine Nummer diese Woche. Was hast du, Kuba?
Ich musste wirklich lange überlegen, weil diese Woche kam wirklich viel geile Musik für mich raus. Zumindest Pimp von Mavchick fand ich nice. Gold Roger, Land und Yugo haben auch einen nice Song rausgebracht. Deine liebsten Freunde Jan Kaffer und Kitschik Effendi Nico haben auch einen neuen Song released.
Sehr gut.
Felek und Jackpot, BOZ, wirklich ganz, ganz viele geile Songs, wie ich finde, für diese Woche. Habe mich aber am Ende für Air Force One von Josi oder Josie entschieden. Ist eine Liebesode an den weißen Air Force One Schuh auf einem sehr bouncenden Beat von MRL, war mir bisher nicht bekannt, aber habe ich jetzt auf jeden Fall auf dem Schirm. Wer Josi noch gar nicht kennt, die ist auf dem Label von Oleg Sesh drauf, Authentic Athletic Records, war mir davor auch gar nicht bekannt. War auch zuletzt auf dem Kanaken-Remix von Chill und Abdi drauf. Ja, und der Song, weiß ich, der Beat ist sehr, sehr nice. Die Dame hat echt eine richtig geile, fresh Attitude, hat auch sehr nice Flows, auch sehr geile Betonungen. Ich habe mir auch das Video angeguckt und war auch das erste Video, was ich von ihr gesehen habe und auch, wie sie da performt und so. Ich sehe da auf jeden Fall eine Menge Star-Appeal auch drin so, und bin auf jeden Fall gespannt, was da in Zukunft noch erscheinen wird.
Ja, nice, gute Nummer. Gute Nummer. Ich weiß nicht, ob die schon gehört hast, aber die ist...
Nee, ich habe gerade wirklich mit offenen Ohren zugehört und habe hier mir mitgeschrieben und ziehe es mir gleich rein.
Ja, richtig gut, richtig gut. Und sieht aus wie eine Nike Koop, kann ich mir aber nicht vorstellen. Das ist einfach viel Liebe dafür. Vielleicht ein bisschen mal kurz angefragt und so, aber schon
lustig. Man weiß es nicht.
Und ich habe mich kriegt das ja immer dann doch. Ne?
So ja, tatsächlich hat sogar Elias auch einen Song über die Air Force One geschrieben. Ich habe auch kurz überlegt, ob die beiden sich abgesprochen haben, aber ich glaube,
es ist einfach sinngemäß
ein paar Leute mehr.
Der Schuh der Generation, habe ich das Gefühl.
Ja, tatsächlich hat der Song auch sehr gut gepasst, weil ich letzte Woche meine ersten Air Force bekommen habe.
Ist er. Herzlichen Glückwunsch.
Krass. Nice.
Digga, das sind so bequeme Schuhe. Aber ich musste mich echt erst mal ein bisschen dran gewöhnen, dass die echt schwer sind.
Ja, es ist so ein bisschen wie den Schuhkarton noch mit am Schuh zu haben. So, es ist so, muss ich früher auch. Und ich hatte sogar mal von Roger vom Topf Winter Air Forces geschenkt bekommen. Und das waren die wärmsten Winterschuhe, ich glaube, ich habe die sogar noch im Keller, die wärmsten Winterschuhe, die ich je gehabt habe. Wenn du mit denen draußen unterwegs warst, bei minus 14 Grad, alles kein Problem. Sobald du in eine Wohnung oder in eine Party oder so reingekommen bist, hast du Swimmingpools in den Füßen gehabt, weil es so heiß war, dass alles zu spät ist. So, und ich immer wenn ich Air Force sehe, denke ich an diese Winter Air Forces.
Ja, geil. Gute Wahl, guter Song. Ich empfehle trotzdem jedem da draußen einfach auch die Playlist Thank Backsmith It's Friday einfach mal komplett durchzuspielen. Dann kriegst du nämlich genau das, worüber wir hier immer auch reden in Playlist. Das, was da nicht drin ist, sind die Hausaufgaben. Die kriegen wir so. Und wir haben in der letzten Folge, letzte Woche, von Figo Brazovic zwei schöne Hausaufgaben gekriegt. Ich hatte Morlock Dilemma mit Assi Klatsche. Kennst du den Song, Roger?
Nee, also ich glaube nicht. Hast du eine Textzeile?
Ja, es geht um ein Typ mit einer Flasche, Korn in der Schnauze, der vor uns torkelt und taumelt, 1,80 Meter, Glatze, 100 Kilo. Geht um eine Geschichte, die er in der Bahn erzählt mit seiner Freundin, die mit zwei verschiedenen unterschiedlichen Enden von ihm geschrieben werden. 2008 ist das Ganze erschienen. Ist also Morlock Dilemma, um die Leute, die ihn nicht auf dem Schirm haben, was ein Skandal wäre, reinzuholen, ist einfach ein Brett, was und das sage ich als Laie, was auch Rap-Skills angeht, ist ein also auch unheimlich guter, ehrlicher, knallharter Typ, den ich echt schätzen gelernt habe.
Morlock ist über alle Zweifel erhaben.
Ja, genau, das auf jeden Fall. Und hat auch ein sehr gutes Gespür für so echte, schöne, auch Boom-Bap-Klassiker-Bretter. Das ist eins von diesen. In dem er, wie gesagt, in der Bahn die Geschichte erzählt, wie er auf einen Typen mit einer Glatze, so ein bisschen so einen Typen, der halt einfach stresst. Irgend so ein Assi. Ich möchte an dieser Stelle meine Glatze trotzdem verteidigen, aber er haut ihm auf jeden Fall in der einen Geschichte einen auf die Fresse, in der anderen nicht. Und quasi seine eigene Auseinandersetzung mit diesen beiden unterschiedlichen Enden. Ist eine sehr, sehr starke Nummer, macht auch ein bisschen mit wütend, wenn du zuhörst, muss ich ehrlich sagen, da ist Aggression drin. So. Also da fühlst du es rein. Und das mit seiner Performance-Art und so. Gute Hausaufgabe, die ich aber ehrlicherweise das letzte Mal gehört habe, als das wahrscheinlich rausgekommen ist oder so. Das ist total.
Der Song ist aber auch so krass gut geschrieben. Ich höre eh generell echt wenig Storyteller mittlerweile, aber ich hätte einfach jede Zeile direkt vor Augen. Also richtig, richtig crazy.
Ja, so mit ein paar Formulierungen, das war schon. Das, also musst du ja auch nochmal anhören. Ich glaube, da war es auch Spaß dran. So, voll, wie er betont und wie er dann die Worte mit reinholt. Meine Stirn bricht, seine Nase, sein Blut ruiniert, mein Polo vom Boss ist so. Es geht alles so, also es ist stark gemacht. Okay. So. Also,
geil, für mich ist Morlock ist so ein bisschen so wie. Er ist nicht MF Doom in Deutsch, aber so ein bisschen schon. Weißt du, ich meine?
MF
so,
Doom in Deutsch.
So, weißt du, so ein bisschen schon. Einfach die Erde tut auch die Beats, die er macht und einfach diese Art zu reimen, die so ganz seine eigene ist, so die oft kopiert, nie erreicht mäßig, so das feiere ich einfach krass.
Mit seiner gepitchten Stimme macht das immer noch ein kleines bisschen besonders.
Ja.
Aber wie gesagt, auch die Diskografie kann ich jedem wärmstens ans Herz legen. Und ganz lustig, schöne Grüße an MC René, es ist der deutsche MF Doom.
Ich habe nur drauf gewartet, dass du das sagst.
Ja, genau. Deine Werte, du hast den Urvater als Hausaufgabe gekriegt.
Ich habe KRS-One bekommen. Es war gut und ich habe tatsächlich auch einiges gelernt, denn in diesem Song steckt auf jeden Fall auch ein bisschen History. Song ist, habe ich den schon genannt? Nee, habe ich nicht. Nee. KRS-One, Step Into a World, Rapture's Delight war der Song. Am 3. März 1997 erschienen, als Teil des Albums von I Got Next.
Jetzt mitsummen, aber da blamier ich mich.
Die Hook ist ein Sample.
Yes, sir!
Wird ordentlich gesungen heute.
Ja. So, geklippt. Also, gleich geklippt.
Die Hook vom Song ist ein Sample von Blondie mit dem Song Rapture. Dann habe ich einmal kurz gegoogelt, wer Blondie war oder was Blondie war, denn ich hatte keine Ahnung. Blondie war eine weiße US New Wave Popband aus den 70er Jahren, die sich 1982 aufgelöst hat. Und
sich nach dem Hund von Hitler benannt haben.
Ach echt?
Ja.
Der hieß Blondie?
Ja.
Crazy. Nochmal was gelernt. Was für eine geile Hausaufgabe. Auf jeden Fall.
Ich glaube, das war jetzt gefährliches Halbwissen. Ich drop's nochmal so hinterher.
Kannst du nochmal ein bisschen googeln. Ich weiß, Blondie?
Ja, also warte mal. Ich rede du mal weiter. Ich sag nachher nur, ob ich recht hatte oder nicht.
Ja, ist alles gut. Zum Song an sich hat mir sehr gut gefallen. KRS-One rappt sehr, sehr nice Parts. Auch sehr rough. Hat auch sehr, keine Ahnung, klingt einfach sehr, ich habe echt in meinem Leben sehr wenig KRS-One gehört, aber es hat mir sehr gut gefallen.
Hast du das Gefühl gehabt, du hast dem Teacher zugehört?
Ja, voll, voll, war so ein bisschen, ja, doch.
Und
ein paar geile Zeilen wie I'm not saying I'm number one, I'm sorry I lied, I'm number one, two, three, two, three, four, and five. Oh Mann, richtig schön.
Und ich hatte übrigens recht, ist wirklich so. Also Blondie, Hitlers Hund. Crazy. Und Blondie die Band, wegen Blondie.
Warum auch immer. Na, um nochmal auf das Sample zurückzukommen. Rapture war nämlich einer der ersten Hip-Hop-Songs von Weißen und war auch tatsächlich die erste Platz-1-Platzierung eines Hip-Hop-Songs in dem Sinne in den amerikanischen Charts. Und deswegen hat er, glaube ich, dieses Sample gepickt.
Okay.
Song hat mir gefallen, war eine gute Hausaufgabe und gerne mehr mit dem alten Scheiß. Ich hab da Bock drauf.
Das Video ist auf jeden Fall, also von Blondie Rapture, das ist auf jeden Fall.
Ich muss aber tatsächlich, ich weiß nicht, findet ihr die Hook passt in den Song?
Ja, voll.
Echt?
Ja, das ist eine der größten Hip-Hop-Hooks der.
Ich finde tatsächlich, dass ich das so ein bisschen beißt.
Ja, aber das ist das Raps. Geile. Das ist das
aber
Geile.
Ja, nochmal, das ist gewollt, aber ich, keine Ahnung, der Song ist 24 Jahre alt, so ich höre den halt jetzt. Dachte ich mir jetzt schon ein bisschen.
Guck mal, ich weiß gar nicht, wer hat den Beat gemacht?
Keine Ahnung.
Ich schau mal kurz für dich.
Steht auch, das würde mich immer interessieren. Ich weiß nicht, wer den Beat gemacht hat damals von Step Into a World, vielleicht. Aber es ist, dieser Beat ist ein Brett und da brauchst du mit diesem das Sample, das braucht und dann braucht die Hook, kommt
der
die Hook
Beat
drauf.
Ist von Third Eye.
Ah, okay, interessant.
Okay. Kennt man den?
Nee.
Ja.
Ja.
Also, ist kein
Doktor, oder kein
Nein, das ist so generell, das ist aus der Generation. Ich kann, also, ja.
Könnte dir jetzt aber keine weitere Third Eye-Produktion nennen, muss ich ehrlich sein.
Ja, ich muss mal überlegen. Egal, aber auf jeden Fall ist es, ich würde schon sagen, der krasseste KRS-One-Song, was den Party-Impact betrifft.
Achso, ja, safe. Ja, wobei, Sound of the Police.
Nummer 2. Okay, ja. Sound of the Police 1, ja. Step Into a World 2. Ja.
Aber ja, Step voll. Into a World war schon so ein Song, der auch in Clubs lief, oder?
Ja, voll.
Alleine safe. Eben wegen dieser Hook, weil du einfach dieses einfach so hervorragend mit überall mit einbeziehen konntest.
Also. Voll, voll. Und es hat auch super Spaß gemacht, den zu mixen, bevor, weißt du, mit
dem
und dann.
Ja, genau. Okay, bevor ich jetzt anfange, mich komplett zu blamieren, musst du mich jetzt retten, Roger, indem du zwei Hausaufgaben mitgebracht hast. Eine zumindest. Hast du
Hausaufgaben mitgebracht? Ja, ich habe eine Hausaufgabe mitgebracht und es kommt ein bisschen Kuba zugute, wenn er sagt, den alten Scheiß nochmal rausholen. Ich habe was.
Du musst mir auch den alten Scheiß geben.
Ja, geil, ich habe was richtig.
Aber dann haben wir keine Hausaufgabe für mich. Das heißt, ich bräuchte dann einen neuen Scheiß von dir. Kannst du zwei Hausaufgaben geben?
Ah, okay, warte mal, da muss ich mir nur jetzt, weil ich habe natürlich jetzt nur eine rausgesucht. Warte, ich überlege mir gleich noch eine neue. Aber
ja, du musst die immer noch ja unique quasi an der Stelle jetzt backen quasi.
Ja, für mich einen Song bis 2005 und für Nico einen
ab 2005.
Genau, dann ist für dich bis 2005 ist Saphir Crawl Before You Ball ist der Song. Und Saphir, soll ich schon noch was dazu sagen oder gerne. Ist das die Hausaufgabe, was ihr dann
macht? Mach gerne, dann kannst du mich schon mal ein bisschen informieren, weil ich habe keine Ahnung, worum es geht.
Okay, also Saphir ist ein West Coast Rapper, einer der, wie ich sagen würde, realsten und most underrated Typen überhaupt. Der war seiner Zeit so weit voraus in Sachen Beat und Rap-Verständnis, dass es, wenn du dir das jetzt anhörst, so die ganze Platte, die würde viel mehr in die Jetztzeit passen. Also die hätte quasi ein Tyler the Creator-artiger Mensch jetzt vor kurzem rausbringen können, so, weil die Beats so anders klangen als alles wie zu der Zeit. Und der Song Crawl Before You Ball ist so der sich so ein bisschen nicht angebiedert hat an die Zeit, aber der so ein bisschen quasi so, wo man versteht, was dass er auch eben von der West Coast ist. Und so eine Hintergrundstory, es gibt so ein West Coast, es ist kein Hip-Hop-Film, sondern West Coast Straßenfilm, Black Community Film, der heißt Menace to Society. Und der war für ganz viele so voll das erste Mal so der Blick wirklich so visuell nach Boys in the Hood, viel roher noch ins Ghetto in Watts so. Und Saphir spielt da drin eine Rolle, und zwar spielt er den Cousin von dem Hauptdarsteller. Und ich habe den dadurch erst kennengelernt, weil der spielt es so real, weil er das halt ist, so.
Er spielt's halt nicht.
Ja, und das ist halt so krass, wenn man sich dann die Platte anhört, merkt man, dass dieser roughe Dude so viel im Kopf hat, so viel anders denkt als Rapper zu der Zeit. Das ist für mich so total krass. Also der ist so, was Kool Keith vielleicht in New York war, so ein bisschen dieses vorne dran sein lange Zeit. Das ist für mich so Saphir auf der West Coast auf jeden Fall.
Krass. Ich alleine für dieses Plädoyer schon total spannend, weil da auch ehrlich gesagt ich den nicht so auf dem Schirm hatte.
Ja, keiner. Also wirklich, also selbst wie gesagt, selbst ich hätte den nicht auf dem Schirm gehabt, wenn ich nicht den Film gesehen hätte.
Und aber dann, ich habe den gesehen und trotzdem habe ich ihn nicht auf dem Schirm.
Ja, und dann hier Herr Minute, der auch DJ aus München, großer Shoutout, Herr Minute mir gesagt hat, so, guck mal, das ist Saphir, das ist der rappt auch. Und ich so, ach krass.
Ich habe gerade bei YouTube mal gesucht, das Video, also es gibt kein Video, die Audio-File zu dem Song hat 5000 Klicks, also das wird spannend.
Ich hoffe, dass es Lyrics gibt.
Ich kann, sonst schreibe ich sie dir raus.
Ach, alles gut.
Geiler Typ. Hast du auf die Schnelle eine Hausaufgabe für mich nach 2005, über die ich noch mal ein bisschen in diesem Stammtisch reden sollte, um den Leuten vielleicht auch noch da etwas zu zeigen, was sie bisher verpasst haben? Oder ein All-Time-Classic, der noch mal wieder hervorgeholt werden soll? Es geht ja beides.
Ich muss nur gucken, was das für ein Release-Date
Lyrics
ist.
Lyrics gibt's übrigens.
Sehr gut.
Schnell. Ja, okay, cool. The Look of Love, Part 2 von Slum Village.
Oh.
Das ist die Hausaufgabe. Und zwar, weil Slum Village ist eine Band, die habe ich lange total verkannt. Und unter anderem diesen Song. Weil ich hatte die Promo-Pressung von diesem Song und hat mit PH7, einem Produzent aus Köln, damals Musik gemacht, und der war krasser Dilla und Slum Village Fan, und ich war immer so, ja, aber dieser Dilla, der kann ja gar nicht richtig scratchen. Der macht überhaupt keine Flares und Orbits und kann überhaupt nicht so Turntablism-mäßig scratchen, und die Beats, die sind ja immer voll verzockt. Das ist ja immer voll so, ne, wie die Drums sitzen und so. Ich habe einfach den Genius von Jay Dilla einfach hart nicht gecheckt für ganz lange Zeit und habe ihm dann diese Slum Village Platte geschenkt. Und ich glaube, 3-4 Jahre später bin ich erst in diesen Dilla-Vibe gekommen und habe dann erst gecheckt, was dieser Song, was da alles los ist. In allen Bereichen, von Produktion, Sample zu Rap. Das ist großartig. Also den, ja.
Das ist ganz interessant. Ich höre den Song gerade noch und er fließt an mir vorbei, wie ein üblicher Song, das Slum Village Song aus der Zeit, die alle für mich immer ganz smooth waren, aber nie so wirklich mich gecatcht haben. Deswegen freue ich mich jetzt auf die Redaktion und bin mal gespannt, was die mir noch dazu rausfinden.
Ey, und wie gesagt, genauso ging es mir ja auch. Es ist an mir vorbeigegangen, es hat mich nicht so, ich war so, ja, mei, ist halt so Ding. Aber wenn man anfängt, das so ein bisschen auseinander zu sezieren, dann macht es richtig Bock.
Und das gucken wir uns alles nächste Woche an. Aber jetzt erstmal danke, Roger, dass du diese Woche da warst. In der, wie ich jetzt feststelle, XXL-Version. Denn ich muss direkt in meine nächste aufzeichnen.
Aber es spricht für die Sendung.
Ja, genau. Vielen, vielen Dank, Roger. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Mir auch.
Danke euch für die Einladung.
Peace. Gerne, gerne.
Und während ich im Hintergrund schon ein bisschen die Hausaufgabe von nächster Woche höre, hört ihr jetzt diese vielleicht noch andere Podcast-Folgen bei uns. Ansonsten hören wir uns nächste Woche zum nächsten Stammtisch. Danke und tschüss.
Adios.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch, Phase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.